Am Abend seiner Wiederwahl zum türkischen Staatspräsidenten tritt Recep Tayyip Erdogan auf den Balkon seines Palastes in Ankara. Es ist der 29. Mai 2023. Er hält keine Rede, die die polarisierte Nation einen möchte. Es ist eine Ansprache, die weiter ausgrenzt, ganz bewusst. Erdogan erklärt die LGBTIQ-Plus-Community zum Feindbild. Schon im Wahlkampf hatte er sie als pervers und terroristisch bezeichnet, weil sie angeblich die Familie zerstören wolle. Es sind falsche und dennoch wirkmächtige Narrative, die die politische Atmosphäre in der Türkei schon während des Wahlkampfes nachhaltig vergiften.
Auch Kılıçdaroğlu, der als Gegenkandidat nominiert wurde, betrachtete LGBTI als Lebensstil. Keine bestehende oder alternative politische Organisation, keine Partei und kein Politiker, keine Politikerin hat jemals den Satz gesagt, wir werden für LGBTI kämpfen oder wir existieren. Deshalb sind wir als LGBTI in der Türkei einer großen Bedrohung ausgesetzt,
berichtet die Transaktivistin Atiye Güney.
Die Heldinnen der LGBTI im Sinne der Sichtbarkeit sind Transpersonen. Die Zweifel und Ängste von Transfrauen sind daher angebracht und verständlich.
Bei den Gezi-Protesten im Frühsommer 2013 ging es auch um LGBTIQ+-Anliegen. Gezi, das war so etwas wie der Kulminationspunkt im jahrzehntelangen Kampf der Trans-Community. Ihr langes Aufbegehren erzählt etwas über Solidarität, über den gemeinschaftlichen Kampf für universale Menschenrechte. Wie ist die Situation von Transmenschen in der Türkei heute? Wie hat sie sich über die Jahrzehnte entwickelt? Im zweiten Teil unseres Böll-Spezials Gezi und die Folgen wollen wir uns damit beschäftigen. Dieser Podcast basiert auf einer Veranstaltung des Festivals Gezi 10 Years After des Berliner Maxim Gorki Theaters, unterstützt von der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Heiko Kräft, schön, dass du dabei bist.
Böll Spezial, das Dossier zum Hören.
Toleranz, Akzeptanz und Schutz queeren Lebens. Vor ein paar Jahren befand sich die Türkei noch auf dem Weg dahin. Obwohl es aus heutiger Sicht erstaunlich klingen mag. Das lag auch am mittlerweile autoritär regierenden Präsidenten Erdogan. Vor seinem Machtantritt 2002 verpflichtete er sich dem Schutz der Rechte von LGBTIQ+. Und Erdogan hielt Wort. Er führte einige Maßnahmen gegen Diskriminierungen ein. Das ist inzwischen vorbei. Heute gehören Benachteiligungen wieder zum Alltag, berichtet Atiye Güney.
LGBTI-Studierenden wird beispielsweise das Wohnrecht entzogen. Sie sind in ihren Wohnheimen starkem Mobbing ausgesetzt. Wir hatten eine Klientin, die gemobbt wurde, weil sie lesbisch ist. Sie wurde sogar aus dem Wohnheim verwiesen. Es wurde ein Schreiben gegen ihre Unterbringung verfasst. Dadurch nahm sie kein Wohnheim mehr auf.
Dabei blicken die türkische Republik und ihr Vorgänger, das Osmanische Reich, auf eine lange Geschichte der Toleranz von Homosexualität zurück. Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist sie, anders als in west- und zentraleuropäischen Ländern, nicht verboten. Auch gesellschaftlich wurde sie weitgehend toleriert, wenn auch nicht offen diskutiert. Verfolgte LGBTIQ+-Personen aus Nahost suchten und fanden lange Zuflucht in der Türkei. Das Land war Ziel oder Zwischenstation für Geflüchtete, beispielsweise aus dem Iran und Syrien. Die Türkei als relativ offene muslimische Gesellschaft, das ist heute passé. Zunehmend LGBTIQ+-feindliche Rhetorik von Seiten der türkischen Regierung und offiziellen Stellen setzt die ohnehin schon gefährdete Community weiter unter Druck. Hate Speech und Hate Crime gegenüber queeren Menschen wird so salonfähig und es bleibt nicht nur bei Rhetorik. Unter dem Deckmantel des Familienwohls und der Familienpolitik werden LGBTIQ+-Personen zunehmend kriminalisiert. Diese Kriminalisierung soll sogar gesetzlich verankert werden. Doch die Betroffenen geben nicht klein bei, sagt die Schauspielerin und Transaktivistin Esmeray Özedikdi.
Stellen Sie sich das so vor. In der Familie schlägt der Vater die Mutter. Die Mutter schlägt den ältesten Sohn. Der älteste Sohn schlägt die jüngere Schwester oder den jüngeren Bruder. Und der oder die Jüngste tritt die Katze. und so weiter. Doch sie vergessen dabei etwas, die Krallen der Katze. Wenn die Katze ihre Krallen zeigt, dann seht ihr, was passiert.
Bei den Parlamentswahlen im Mai 2023 kandidierte Esmeray Özadikdi für die türkische Arbeiterpartei TIP.
Manche haben mich ins Visier genommen, ohne meinen Namen zu nennen. Sie drehten durch, weil die TIP mich als Kandidatin nominierte. Sie haben gesagt, schaut, das sind LGBT-Leute. Sie sagten, dass kleine Parteien wie die HDP oder die TIP LGBTs ins Parlament bringen und man das verhindern müsse. Solche Sachen eben.
Auch wenn es am Ende mit einem Sitz im Parlament in Ankara nicht klappte, mit ihrer Kandidatur brachte Esmeray Özadikdi das Thema Transsexualität in die breitere Öffentlichkeit. In ihrer eigenen Lebensgeschichte spiegelt sich ein Teil der langen Emanzipationshistorie von Transpersonen wider. Geboren 1973 in Kars, ganz im Osten der Türkei, kurz vor der Grenze zu Armenien, ist sie sich früh ihrer sexuellen Identität bewusst. Und sie weiß, dass Istanbul der bessere Ort für sie ist. Der bessere, nicht unbedingt ein guter. Als Esmeray Özadikdi Ende der 80er nach Istanbul kommt, gibt es dort ein informelles Netzwerk von Transmenschen. Die feministische Aktivistin Gülçim Arat kennt die Geschichte dieser marginalisierten Community sehr gut.
Viele Menschen, die sich außerhalb der von der Gesellschaft auferlegten Norm befinden, dem Bedeutung zuschreiben, aber nicht verstehen, was das ist, kommen in den 1960er Jahren zusammen. Sie beginnen, gemeinsam über ihre Identitäten und Körper nachzudenken und eine gemeinsame Sprache zu finden, es auszusprechen. Diese erste kommunale Erfahrung von Transmenschen setzt sich von den späten 60ern bis Ende der 70er Jahre bis 78 fort.
Für viele Transmenschen ist der Umzug nach Istanbul mit einem Bruch familiärer Beziehungen verbunden und mit Sexarbeit. Um wirtschaftlich überleben zu können, sehen sie sich zur Prostitution gezwungen. Sie leben und arbeiten im Istanbuler Viertel Beyoğlu.
Wie bei allen Orten, die außerhalb vorherrschender Identität stehen, handelte es sich um eine heruntergekommene Gegend, ein Elendsviertel. Die Abanos-Straße war ein solcher Ort. Ein Gebiet, in dem Menschen nicht leben, sich nicht sicher fühlen können. Aber Transmenschen fangen an, dort gemeinschaftlich zusammenzuleben. Das geht bis 1978. Als Sadettin Tantan sein Amt als Polizeichef der Provinz Istanbul antritt, ist das Erste, was er macht, die Abanos-Straße zerstören.
Staatliche Gewalt gegen selbstgeschaffene und selbstbestimmte Strukturen von Transmenschen. Dieses Muster wird sich in den kommenden Jahren immer wieder wiederholen. Doch die Community hält zusammen, entwickelt Überlebensstrategien, erzählt Atiye Güney.
Im Transgender-Kampf der 80er und 90er Jahre entstand Lubunja, ein spezieller Slang, der half, sich dem massiven Druck durch die Zivilbevölkerung und die Polizei zu entziehen. Wenn wir Boperon, Vakul Altmak oder Babe sagen, verstehen die meisten Menschen nichts, aber als Transperson verstehen wir das. Dadurch warnen wir uns sogar gegenseitig. Wenn wir beispielsweise zu einer Transperson, die Sexarbeit macht, Poperon Alikte sagen, heißt es, dass sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen oder auch sich vor einer Bestrafung schützen muss. Wir versuchen uns gegenseitig zu helfen und zu schützen, einen sicheren Raum zu schaffen.
Erfahrungen mit Gewalt und Gewaltandrohungen für Transfrauen war das Alltag.
In den 80er Jahren hatten wir beim Verlassen des Hauses immer Ketten dabei, um uns zu schützen. Stellt euch vor, du wirst von allen, sogar von Kindern mit Steinen beworfen, kannst das Haus nicht verlassen. Bis zum Abend bist du zu Hause eingesperrt. Aber in den 90er Jahren gingen wir dann auf die İstiklal. Langsam begannen wir raus, in die Öffentlichkeit zu gehen.
Nicht länger verstecken. Raus auf die İstiklal, Istanbuls wichtigste Flaniermeile. Ein Akt der Emanzipation. In einer Zeit, in der staatliche Repression jederzeit konkret werden kann, erinnert sich Gülçim Arat.
Diese Politik wurde in der Zeit geplant, als Idris Naim Shahin Innenminister war. Vielleicht erinnern sich einige von euch daran. Er gab eine Erklärung ab. Er sagte, Terrorismus ist nicht etwas, was nur mit Waffen ausgeübt wird. Terror hat einen Hinterhof. Der Maler mit seinem Pinsel und so weiter. Er hat die LGBT-Community als schädliches Unkraut dargestellt. Wir haben damals als Lambda Istanbul eine Demo auf dem Taxi Platz gemacht. Auf unserem Banner stand, wer von uns ist giftig und wer von uns nützlich. Komm, Innengärtner, trenne uns voneinander. Diese Politik hat also damals angefangen. Aber die AKP-Regierung hat das mit weiteren Maßnahmen vorangetrieben. Und heute gibt es die Erdogan-Familie, ein Sultanat, eine Diktatur.
Rücksichtslose Politik gegen die Istanbuler Trans-Community. Mitte der 90er ist sie vor allem mit dem Polizeichef Hortum Söleman verbunden. Sein Name steht für die brutale Räumung der Ülkerstraße 1996. Die Istanbuler Straße war der wichtigste Rückzugsort der Trans-Community.
Die Ülkerstraße war das letzte und sichtbarste Beispiel. Dort waren wir unglaublich gut organisiert. Man wusste zum Beispiel, wie viele Transfrauen im Haus wohnen. Man wusste, wie viele Transfrauen im gegenüberliegenden Gebäude sind. Angenommen, ein Mann kommt und will dich umbringen. Sofort gehst du zum Fenster, pfeifst und alle Transfrauen kommen. Der Mann rennt weg. Oder wenn eine unserer Freundinnen starb oder irgendwas passierte, konnten wir alle dahin gehen. Dabei sein. Das wussten Hortum Süleyman und die Behörden ganz genau und wollten diesen Zusammenhalt auflösen. Sie machen dasselbe wie bei der Gentrifizierung. Es ging ihnen darum, die dort existierenden Kulturen zu zerstören.
Erinnert sich Esmeray Özedikti. In der Ülkerstraße sei dann eine Form der Kiezbereinigung erprobt worden, die später auch anderenorts angewandt wurde. Statt öffentlicher Kritik am willkürlichen Vorgehen der Behörden gab es teilweise öffentlichen Beifall.
Während der Ereignisse in der Ülkerstraße startete die Zeitung Milliyet eine Kampagne. Und überall in der Ülkerstraße und im umliegenden Viertel Beyoğlu hingen Menschen türkische Fahnen gegen Transsexuelle auf.
Berichtet Kıvılcım Arat. Esmeray Özedikti sieht in der Räumung der Ülkerstraße eine von langer Hand geplante Übernahme eines zuvor alternativen Kiezes.
Sie führten keine städtischen Umgestaltungen durch, um den dort lebenden Menschen ein komfortableres, besseres Leben zu ermöglichen. Sie vertrieben die EinwohnerInnen und brachten reichere Eliten dorthin. Das Schicksal der Menschen, die vertrieben wurden, war ihnen egal. Auch das, was mit uns passierte. Neben all der Homo- und transphoben Unterdrückung gab es eben auch eine politische und geplante Vertreibungspolitik.
Und die habe nicht nur über Jahrzehnte gewachsene Strukturen zerstört, sondern sei zudem Vorbild für ähnliches Vorgehen an anderen Orten der Türkei geworden.
Sie zerstörten eine Lebensweise, einen Lebensraum. Es gibt viele Hortum Süleymans. Sie schicken einen Hortum Süleyman und zerschlagen die Viertel. Das machten sie dann auch in Meis, in Eryaman, Ankara und als letztes auch in der Istanbuler Bayramstraße.
Und wie sieht es heute mit dem Umgang und den Rechten von Transmenschen in der Türkei aus? Atiye Güney hat einen sehr genauen Einblick. Sie engagiert sich in der LGBTIQ+-Kommission von IHD, dem türkischen Menschenrechtsverein. Atiye Güney ist selbst transsexuell und sie sagt, die Menschenrechte von Transsexuellen sind in der Türkei nicht immer gewährleistet.
Menschen sind durch ihre Rechte Menschen. Sie müssen ihre Rechte in vollem Umfang wahrnehmen können, um ein qualitativ hochwertiges Leben führen zu können. Das wichtigste Recht ist das Recht auf Gesundheit. Aber das Recht auf Gesundheit ist für Transpersonen in der Türkei sehr schwierig geworden.
Wichtige Medikamente stünden kaum zur Verfügung.
Hormonpräparate sind in der Türkei gerade sehr knapp. Sie sind in Apotheken und pharmazeutischen Lagern nicht erhältlich. Und wenn sie es wären, sind die Preise enorm gestiegen. Derzeit wird Östrogen für 469.000 Lira Lira verkauft. Androcourt, ein sogenannter Unterdrücker, für 1000 Lira. Die Krankenversicherung deckt das nicht ab. Viele Transpersonen brauchen deshalb Solidarität oder sie gehen in die Zwangsprostitution, um Medikamente kaufen zu können. Sie müssen diese Hormone jeden Monat unter ärztlicher Aufsicht einnehmen. Weil die Versicherung sie nicht übernimmt, ist diese Situation zu einem Skandal geworden.
Diese Nichtverfügbarkeit hat für Betroffene ernsthafte gesundheitliche Folgen.
Wenn man sie nicht regelmäßig und unter ärztlicher Aufsicht einnimmt, verursacht das Leberprobleme. Viele Transpersonen bekommen Leberkrebs aufgrund von unregelmäßiger oder unkontrollierter Einnahme. Wir haben große Schwierigkeiten, das den Gefängnisleitungen zu erklären. In einem dieser Gefängnisse ist Lara. Sie ist eine Transfrau, 21 Jahre alt. Es ist uns nicht möglich, sie mit Hormonen zu versorgen, obwohl sie 21 Jahre alt ist. Aber die Verabreichung von Hormonen ist kein Luxus oder eine Sonderbehandlung für Transpersonen. Diese Person muss sie bekommen, weil sie Veränderungen in ihrem Körper erreichen und sehen will. Und das braucht. Wenn wir versuchen, dem Gefängnisdirektor diese Situation zu erklären, ergeben sich ekelhafte transphobe Diskurse. Sowas wie, wird er eine Frau oder macht die Pille ihn zur Frau?
Für transsexuelle Gefangene ist die enge Betreuung durch AktivistInnen wie Atiye Güney von der LGBTIQ+-Kommission des Menschenrechtsvereins IHD wichtig. Einfach da sein, Zuspruch und Hilfe geben, das stärkt Betroffene im rauen Haftalltag. Manchmal reichen nur scheinbare Kleinigkeiten, sagt Atiye Güney und berichtet von einem subversiven Erfolg bei einer Gefangenen.
Weil es ein Männergefängnis ist, bekommt sie kein Haarfärbemittel. Wir geben ihr heimlich Haarfärbemittel oder auch Henna. Wenn die Wärter ihr gefärbtes Haar sehen, dann sehen sie, Transmenschen erreichen etwas, auch wenn das Mobbing unweigerlich zunimmt. Es ist ein gewonnener Kampf, der stolz macht. Denn trotz intensiver Einschüchterungspolitik bewahren Transmenschen ihre Identität und Existenz.
Auch juristische Unterstützung gehört zum Angebot des Menschenrechtsvereins IHD. Denn es sind durchaus dramatische Schicksale, die sich hinter den Gefängnismauern ereignen.
Duse, die im Tekirdağ-Gefängnis saß, wurde eine geschlechtsangleichende Operation wiederholt verweigert. Wir haben mehrfach Anträge und Widersprüche gestellt, hatten immer wieder Gespräche mit dem Gefängnisdirektor, doch die geschlechtsangleichende Operation wurde nicht durchgeführt. Sie schnitt sich deshalb das ihr zugewiesene Geschlechtsorgan selbst ab und kam ins Krankenhaus.
Der Eingriff am eigenen Körper, ein Akt höchster Verzweiflung. Provoziert durch den unerbittlichen Umgang der Verantwortlichen mit Transfrauen.
Schuldig ist der Staat, die Wärter. Schuldig ist aber keine Einzelperson. Es ist ein Gesamtphänomen. Während es für uns draußen schon oft schwierig ist, mit dem Staat zu kämpfen, ist es für Transmenschen, die im Gefängnis leben, noch viel schwieriger. Glücklicherweise wurde Buse mittlerweile operiert. Sie hat einen sehr schwierigen Prozess durchlaufen. Wir als Menschenrechtsverein IHD verfolgen ihren Fall weiterhin.
Berichtet Atiye Güney, die noch viele weitere Fälle verfolgt. Es sind auch solche Zustände in staatlichen Gefängnissen, die vor 10 Jahren viele Menschen auf die Straße trieben, zu den Gezi-Protesten. Lesben, Schwule, Transsexuelle, die ganze queere Community. 2013 gaben ihnen die landesweiten Proteste eine Gelegenheit, auch auf strukturelle homo- und transphobe Gewalt aufmerksam zu machen. Sie nutzten sie. Bei den Gezi-Protesten wehten viele Regenbogenflaggen. Es war ein Moment der Hoffnung, auch für Kıvılcım Arat.
Eines der wichtigsten Merkmale der Trans- und der LGBT-Bewegung ist, dass sie immer ein Lackmustest ist. An der Haltung zu LGBT- oder Trans-Themen lässt sich erkennen, wie demokratisch eine Person ist, wie egalitär sie ist, ob sie rassistisch, faschistisch, sexistisch ist oder nicht.
Am Istanbuler Pride-Marsch nahmen 2013 etwa 100.000 Menschen teil. Mehr als dreimal so viele wie im Jahr zuvor. Das lag vor allem daran, dass er während der Zeit der Gezi-Proteste stattfand. Es gab eine sichtbare Solidarisierung, die es so zuvor nicht gegeben hatte. Von vielen Teilnehmenden wurde es als ein Wendepunkt empfunden, bei dem es nicht um Einzelinteressen der LGBTIQ+-Community ging.
Bir kere bir hak
Sobald ein Recht missachtet wird, sei es das Recht einer Person, das Recht einer Sexarbeiterin, das Recht eines Hundes oder das Recht eines Kindes, breitet sich das wie ein Krebsgeschwür in allen Teilen der Gesellschaft aus. Und so müssen wir das auch wahrnehmen. Solange wir nicht verstehen, dass das Feuer, das Menschen in den Kellern von Cizre verbrannte, dasselbe Feuer ist, das den Körper von Hande Kadesh zerstörte, werden weder der Kampf der Frauen noch andere gesellschaftliche Kämpfe erfolgreich sein. Deshalb denke ich, dass wir die Einheit, die wir in der Gezi-Zeit während der Gezi-Proteste erreicht haben, am Leben erhalten müssen. Im ganzen Land, in Kurdistan, aber auch in Europa.
Appelliert Kıvılcım Arat. Sie zweifelt, dass es nachhaltig gelungen sei. Seit 2015 gibt es in Istanbul keine Pride-Parade mehr. Mit wechselnden Begründungen wird sie von der Stadtverwaltung verboten. Es gab trotzdem Aktionen, kleinere Paraden und Proteste. Im Sommer 2023 zum 10-jährigen Jubiläum der Gezi-Proteste und des bis dahin größten Pride-Ereignisses der Region riegelte die Polizei das Istanbuler Viertel Beyoğlu ab, als dort ein Pride-Marsch stattfinden sollte. Doch die Polizei schaffte es trotz Großaufgebots nicht, Protest gänzlich zu verhindern. Etwa 200 Menschen zeigten Regenbogenflaggen. Sie wurden von der Polizei eingekesselt, 60 Demonstrierende schließlich verhaftet und abgeführt. 200 statt einst 100.000 Protestierende. Kıvılcım Arat zweifelt, ob eine nachhaltige Solidarisierung mit den Anliegen der LGBTIQ+-Bewegung gelungen ist. Auf dem Podium im Berliner Maxim-Gorki-Theater sagt sie:
Ich denke, dass die türkische Gesellschaft seit Jahrhunderten durch Hass geprägt wird und dass dieser Hass sehr tief verwurzelt ist. Es gibt Kurden, es gibt Aleviten, es gibt die LGBT-Bewegung, Feministinnen, die anarchistische Bewegung. Aber weil sie einander sehr fremd sind, gelingt es ihnen nicht, eine Kultur zum Etablieren von Rechten zu schaffen. Deshalb bleiben sie in kleinen Ghettos. Ich meine, schauen Sie sich doch die Menschenmenge heute hier an. Wie viele sind wir hier in diesem Raum? Und wie viele Millionen Menschen aus der Türkei leben hier? Tausende Menschen wanderten nach Gezi hier ein und suchten in Deutschland Asyl. Es gibt auch eine Menge Leute, die hier schon sesshaft waren. Und heute Abend, wie viele sind wir hier in diesem Raum? 15? 20? Es bleibt immer in einem so engen Bereich, in einer Nische. Ich sage das nicht, weil ich hoffnungslos bin.
Auch für Esmeray Özadikdi, die sich 2023 zu den Parlamentswahlen als Kandidatin aufstellen ließ, ist Solidarisierung der Schlüssel zum Erfolg. Über alle vermeintlichen Grenzen hinweg. Wenn jede marginalisierte Gruppe nur für sich alleine kämpfe, könne der Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht gelingen. Für keine Gruppe.
So wird weder Freiheit kommen noch irgendwas Gutes passieren. Die kurdische Bewegung sollte das gut verstehen. Die feministische Bewegung sollte das gut verstehen. Die Sozialdemokraten sollten das gut verstehen. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Natürlich hat die LGBT-Bewegung vieles erreicht. Auch die feministische Bewegung. Ohne die feministische Bewegung hätten wir zum Beispiel die Istanbul-Konvention nicht unterzeichnet. Aber die Regierung möchte es zurückdrehen. Sie wollen uns die erkämpften Rechte wegnehmen. Zum Beispiel durch den Rückzug aus der Istanbul-Konvention. Deshalb geht unser Kampf weiter.
Und er wird gewonnen werden. Da ist sich Esmeray Özadikdi sicher. Sie ist optimistisch.
Unter jungen Menschen gibt es ein großes Bewusstsein und das wächst. Natürlich gibt es auch junge Leute, die von der AKP organisiert werden. Auch dort passiert etwas. Und ich denke, dass die AKP-Propaganda auf der Ausgrenzung von LGBT-Menschen beruht. Das sehen wir am Hass bei den Reden des Innenministers Süleyman Soylu sehr klar. Ich denke aber, dass dieser Hass keine öffentliche Beachtung findet.
Das war die zweite Folge unseres zweiteiligen Böll-Spezials Gezi und die Folgen. In Episode 1 geht es um das Vermächtnis des Ali Ismail Korkmaz. Der 19-Jährige war einer von mindestens 7 Menschen, die während der Gezi-Proteste getötet wurden. Wie seine Familie seinen Tod verarbeitete und das Gedenken an ihn für eine bessere Zukunft der Türkei nutzt, das erfahrt ihr in dem Podcast. Falls ihr die Folge nicht gehört habt, ihr findet sie, so wie alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung, beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Kritik oder Anregung? Schreib uns eine Mail an podcast@böll.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Heiko Kreft. Vielen Dank für dein Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.